Lila.
Hallo Christoph.
Ja, dieser Tage, Lila, wurde das Pariser Klimaabkommen 10 Jahre alt. Wir haben das in den Medien gelesen. Es waren, ich weiß nicht, wie du das siehst, 10 Jahre Hoffnungen und Enttäuschungen.
Ja, ich würde sagen, ein bisschen Achterbahnfahrt. Auf der hoffnungsvollen Seite, ja, konnte man die Erhitzung begrenzen, immerhin auf momentan 2,3 bis 2,5 Grad weg von 5 bis 6. Das ist ja schon mal besser als 5 bis 6. Und außerdem, was mich hoffnungsvoll macht, ist, dass dass erneuerbare Energien so schnell so viel günstiger geworden sind. Ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin. Gleichzeitig sind wir noch lange nicht unter 1,5 Grad. Das ist immer noch blöd. Und auch die COP30, die jetzt gerade stattgefunden hat, ja, mittelmäßig toll, der Output.
Genau, 10 Jahre sind eine lange Zeit, kann man sagen. Man hätte eigentlich in diesen 10 Jahren sehr viel mehr tun können. Aber immerhin vielleicht ein positiver Punkt noch ist, dass erstmals die Solarenergie mehr Energie produziert hat weltweit als Kohle, was ja auch so eine seltsame Benchmark ist, aber immerhin ein Zeichen, dass, wie du sagst, eben die erneuerbaren Energien wirklich auf dem Vormarsch sind. Ja. Und vielleicht auch noch eine zweite sehr gute Neuigkeit, die uns erreicht heute Morgen, wo wir diesen Podcast aufnehmen, nämlich dass ein Zugergericht, das Zuger Kantonsgericht, in allen Punkten auf die Klage der 4 indonesischen Fischerinnen gegen den Schweizer Zementkonzern Holcim eingetreten ist. Und das bei einer Zusammensetzung des Gerichts, das stramm bürgerlich, stramm rechts ist. Damit ist der Weg frei für die erste inhaltliche Beurteilung eines Klimafalls in der Schweiz. Und der heute kommunizierte Entscheid muss deshalb gelesen werden, glaube ich, als ein bedeutender Zwischenerfolg für die 4 Klägerinnen aus dieser indonesischen Insel namens Pari für Klimagerechtigkeit.
Juhu. Uns beschäftigt aber in dieser Episode ein kleiner Flecken, auch ein kleiner Flecken auf der Erde, ist aber trotzdem bedeutsam, nämlich die Stadt Basel. 207.000 EinwohnerInnen, global gesehen ist es eine Kleinstadt. Aber es ist trotzdem bedeutsam, gerade im schweizerischen Kontext, weil die Stadt Basel hat sich einen ehrgeizigen Klimaplan gegeben. Die will nämlich klimaneutral sein bis 2037.
Und in der letzten Episode haben wir sozusagen die Grundlagen geliefert für dieses Netto Null 2037 mit Zahlen, Statistiken, aber auch ein bisschen mit Geschichte und mit den Grundzügen der Klimapolitik des Stadtkantons. Und wir haben einen kleinen Ausflug gemacht nach Kopenhagen.
Genau, danke auch für eure Reaktionen, das hat uns sehr gefreut. Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller.
Und Lilla Gurtner. Heute schauen wir uns 2 Themen an, nämlich Bauen und Ernährung. Diese Themen, die sind eher komplex, aber auch sehr relevant. Bei Mobilität oder Heizen, da haben wir eigentlich schon sehr viele technologische Lösungen, zum Beispiel Elektroautos und Alternativen zu Individualverkehr, also Fahrradfahren, zu Fuß, öffentlicher Verkehr. Beim Heizen, da setzt Basel auf die Fernheizung und Wärmepumpen. Bis allerspätestens 2037 sollen dann alle fossilen Heizungen auf Kantonsgebiet abgestellt sein.
Ja, und etwas komplizierter, Lila, ist es mit den Tätigkeiten und Verfahren, die eben auf Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Kantons fallen, auf Tätigkeiten und Produktionsverfahren, die auf langen Lieferketten beruhen. Und da haben wir es eben zu tun mit einer ganzen Reihe von Emissionen, die wir unter die sogenannten Scope 3 Emissionen zählen müssen. Und dazu gehören ziemlich viele Bereiche, etwa der Konsum alltäglicher Dinge wie Kleider, Möbel, aber auch Lebensmittel oder Medikamente. Also alle diese Treibhausemissionen, die anfallen bei der Herstellung, Transport, aber zum Beispiel auch auf der Landwirtschaft. Also Bereiche, auf die eben der Kanton auch nur einen sehr indirekten Einfluss hat.
Genau, wir schauen 2 von diesen Bereichen genauer an, Bauen und eben Nahrungsmittel. Das ist beides kompliziert genug, aber wir probieren da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und wir haben es schon in der letzten Episode angesprochen, du hast ja auch gerade gesagt, die kantonalen Behörden, die können da nur bedingt was ausrichten.
Genau, die Bestimmung von Netto Null 2037 in der kantonalen Verfassung, die gilt eben nur für das Kantonsgebiet. Die Behörden des Kantons können zum Beispiel nicht einfach vorschreiben, was wir zum Beispiel essen dürfen und was nicht. Wir dürfen, oder was wir konsumieren sollen und was nicht. Ob wir uns vielleicht alle 2 Jahre oder nur alle 4 Jahre ein neues Handy kaufen können und so weiter und so fort. Also das sind alles Bereiche, die eben relativ kompliziert zu regulieren sind, aber wir werden es hören, die eben doch eine große Bedeutung haben für die Klimabilanz des Kantons.
Genau. Vorzuschreiben, was man essen darf, das kommt immer nicht so gut an. Und ähnlich kompliziert ist es auch mit dem Bauen, denn die Emissionen für Bauen, die passieren ja nicht nur auf dem Kantonsgebiet.
Eben, da haben wir es auch wieder zu tun mit einer ganzen Lieferkette. Also Fenster müssen irgendwo gebaut werden, die werden dann transportiert, die werden auch eingebaut irgendwann und überall fallen Emissionen an. Also wenn Fenster in Deutschland angefertigt und in die Schweiz transportiert werden und so weiter und so fort, dann haben wir es eben mit einer ganzen Lieferkette zu tun und da sind wir eben bei komplexen Treibhausgasemissionen.
Genau. Drum fangen wir an mit dem Bauen. Später, wenn wir uns dann ums Essen kümmern, wird Samuel Schläfli zu uns stoßen mit einem Einblick zum Thema Nahrungsmittel und Essen.
Ja, Lila, auf dem Weg zum Bahnhof bin ich hier in Basel am Eschengraben vorbeigefahren mit dem Fahrrad und habe einen Abriss gesehen. Ein Abriss an einem Bau, der gar nicht so alt ist. Ich würde mal schätzen, das ist ein Bau ungefähr aus den 60er Jahren, also kein alter Bau. Ein Bau, der sich aus meiner Perspektive durchaus hätte sanieren lassen. Aber die Bagger haben daran gerüttelt und geschüttelt und das Ganze runtergerissen. Mir schien das Ganze noch brauchbar und ich habe mich gefragt, warum wird jetzt dieser Bau abgerissen?
Genau. Denn Bauen, das kostet enorm viel Energie. Schon allein das Rütteln an diesen Betonsachen, an dem Bau, kostet viel Energie. Dabei werden auch riesige Mengen CO2 ausgestoßen. Ein Drittel der Emissionen in der Schweiz entfallen auf den Gebäudebereich. Und das ist auch in Basel-Stadt so. Das bedeutet einerseits fürs Bauen selbst, aber auch für den Betrieb. Und beim Bauen, da sind vor allem wichtig die Rohstoffe, also der Beton, aber auch der Transport von diesen Materialien.
Dazu vielleicht gleich mal ein paar Zahlen. Gemäß einer Studie der ETH im Auftrag des Bundesamtes für Energie bringt die Verwendung von innovativen Baustoffen eine Reduktion von bis zu 40% der Emissionen. Also es ließe sich sehr viel tun, wenn wir anders bauen würden. Wenn wir zum Beispiel Recyclingbeton einsetzen würden oder pflanzliche Dämmstoffe. Und noch größer ist eben das Sparpotenzial, wenn man zum Beispiel Lehmziegel, Holz verwenden würde. Und ich habe selber in einer Reportage aus dem Jahr 2011 in der Umweltarena Spreitenbach gezeigt, dass es eigentlich damals schon möglich gewesen wäre und auch möglich war im Fall von Spreitenbach, mit Netto Null zu bauen. Also Häuser zu erstellen, die das wenige CO2, das sie verursacht haben während des Baus, danach auch wieder kompensieren, weil sie eben klimanegativ sind. Also zum Beispiel Holz verwendet wird, das CO2 auf lange Zeit speichert oder auch Lehm. Oder weil sie so viel Strom produzieren, den sie eigentlich gar nicht selber brauchen.
Genau. Das heißt, Neubauen könnte man schon klimaneutral, aber es gibt ja auch eine Alternative zum Neubauen und ist noch viel besser fürs Klima. Und diese Alternative heißt Erneuern statt Neubauen. In Basel gibt es verschiedene Organisationen und Initiativen, die sich da intensiv Gedanken drum machen, um das Thema. Unter anderem gibt es die Gruppe Countdown 2030, die wurde schon mal erwähnt in Episode 3 zum Thema Zement. Das ist eine Gruppierung von engagierten ArchitektInnen und die setzen sich eben ein für Netto Null in der Baubranche. Die schreiben explizit, dass klimagerechtes Bauen auf dem bereits Gebauten, auf der Bausubstanz beruht. Den Link dazu findet ihr wie viele andere in den Shownotes.
Ja, und ebenso engagiert wie Countdown 2030 ist eine andere Architektin, die weit über die Kantonsgrenzen hinweg bekannt ist. Barbara Buser. Sie ist Gründerin und langjährige Leiterin des Baubüros in situ, das paradoxerweise nach dem Prinzip arbeitet, möglichst nicht zu bauen. Und wenn überhaupt gebaut wird, dann sicher nicht neu. Ich habe Barbara Buser in ihrem Büro im Frank-Areal getroffen, am nördlichen Stadtrand von Basel. Und ich habe sie zunächst gefragt, was denn dieses Frank-Areal so besonders macht.
Hier auf dem Areal Tommy und Frank wurde früher Frank-Aroma und Tommy-Senf produziert. Von zwei Familien, die Franks kamen aus Ludwigsburg, die Tommys aus Basel. Und die Tommys waren die ersten, die Senf in Tuben abgefüllt haben. Vor 30 Jahren wurde die Fabrik von Nestle aufgekauft, das Frank-Aroma stillgelegt bzw. verkauft nach ins Bernbiet. Und die Senfproduktion geht weiter, damit man sagen kann, es wird in der Schweiz produziert. Vor etwa 4 Jahren hat mich Corinne Eckenstein kontaktiert. Sie möchte ein Tanzhaus bauen in Basel und ich hätte doch so Beziehungen und Netzwerke und Ideen, wo man so etwas machen könnte. Wir haben 2 Jahre lang gesucht und sind schlussendlich auf dieses Frank-Areal gestoßen, das damals noch Nestle gehört hat, und über einen langen Prozess konnten die Eckensteins dieses Areal tatsächlich kaufen. Vor 3 Monaten haben wir als kleine Wegwarten AG das Baurecht für 100 Jahre von den Grundbesitzern erhalten. Das heißt, uns gehören die Häuser, die Gebäude, und wir bezahlen eine Art Parkgebühr, damit unsere Häuser die nächsten 100 Jahre auf dem Areal der Geschwister Eckenstein stehen können.
Und jetzt baut dein Baubüro, das du begründet hast, in situ, baut dieses Areal sukzessive um. Kannst du kurz erläutern, wie dieser Umbau vor sich geht? Ich sehe jetzt hier zumindest keine Abrissbirnen, ich sehe hier keine Betonmischer, sondern ich sehe hier eigentlich Gebäude, die, wenn ich es von außen her anschaue, sanft renoviert werden.
So ist es. Und wir fangen immer mit der Nutzung an. Wir haben ja schon gewusst, es soll ein Tanzhaus entstehen. Also haben wir bewusst Gebäude gesucht, die in etwa die richtigen Dimensionen schon mal haben. Und deshalb konnten wir auch das Tanzhaus dann relativ schnell in den früheren Zikorien-Silos einrichten. Wir bauen eigentlich möglichst wenig. Das tönt komisch für eine Architektin. Aber bauen ist teuer. Und die Baukosten müssen auf die Miete umgewälzt werden und dann werden die Mieten teuer. Wenn wir aber eine spannende Mischung von Quartiernutzungen, von Tanzhaus, von Wohnen und von kreislauffähigen Firmen, Startups meistens, haben wollen, dann dürfen wir möglichst wenig bauen. Sonst werden die Mieten zu hoch. Wir haben das bereits geübt im Gundlinger Feld. Vor 25 Jahren haben wir diese Fabrik auch im Baurecht übernommen und haben da auch praktisch nichts abgerissen, sondern einfach mit den bestehenden Gebäuden gearbeitet. Wir haben hier Hallen, die 12 Meter hoch sind. Das eignet sich zum Beispiel für eine Boulderhalle, nicht aber für eine Kletterhalle. Das müsste dann 14 Meter sein. Und die 2 Meter, die kosten dann so viel, wenn man die noch addieren muss oder wenn man abreißen muss und eine höhere Halle bauen, dass dann eben eine Kletterhalle gar nicht mehr möglich ist. Also kann man das zum Vornherein ausschließen.
Es gibt 4 Grundsätze deines Baubüros, mit denen du ja auch hier arbeitest. Das heißt, die 4 Grundsätze lauten Adaption, Transformation, Modulation und Zirkulation. Kannst du kurz erläutern, was diese 4 Grundsätze bedeuten? Beginnen wir mal mit der Adaption.
Adaption heißt eben, dass man die bestehenden Gebäude an eine neue Nutzung anpasst. Nicht wegreißt, sondern anpasst. Löcher machen für Fenster, mehr Licht reinbringen, einen Zwischenboden einziehen, wenn eben die Höhe 14 Meter ist und man nur 6 braucht. Dann reicht es noch für ein zweites Stockwerk und so weiter.
Also möglichst wenig bauen und anpassen. Und das zweite wäre Transformation. Das wäre dann eben die sanfte Umgestaltung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, da geht es darum, dass eben ein ehemaliges Fabrikgelände jetzt zum Quartierzentrum mit Tanzhaus wird.
Und was heißt Modulation?
Ja, das war dann auch noch so ein Begriff, dass man auch noch ein bisschen spielen darf. Also man kann dann schon ein bisschen etwas ändern. Man kann ja auch andere Farben verwenden. Man kann die wunderschönen Dinge, die wir finden, zum Beispiel eine Spindel von einer ehemaligen Hebewerk, das kann man dann als Kunstwerk verwenden. Das ist dann die Modulation, die so über den Ganzen drüber schwebt.
Also das heißt auch spielen mit dem, was vorhanden ist.
Es geht immer um das Vorhandene. Wir haben ja hier, sind wir angetreten und wir haben gesagt, wir reißen nichts ab. Und wenn wir ein Loch machen müssen, dann schneiden wir die Betonwände so, damit man die Stücke wieder verwenden kann. Nicht rezyklieren. Rezyklieren bringt nicht sehr viel in Bezug auf CO2. 3-5% Einsparung. Wenn man wiederverwendet, haben wir 60-70%. Das ist also mehr als 10-mal mehr.
Also nicht rezyklieren, sondern zirkulieren. Das ist etwas anderes, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist grundsätzlich anders, ja, weil wir ja die Gegenstände in ihrer Form weiterverwenden. Es muss nicht unbedingt die gleiche Funktion haben. Also eine Wand kann eben zum Beispiel zum Bodenbelag werden. Aber man behält die Form und die Formgebung ist das, was viel Energie braucht. Das heißt, wir retten die graue Energie, die in diesen Teilen steckt.
Jetzt, du bist Architektin, Barbara, und du sagst jetzt, möglichst wenig bauen. Aber wenn ich dir zuhöre, habe ich auch das Gefühl, es braucht bei jedem Schritt einer solchen Transformation unglaublich viel Überlegung, wie gehe ich möglichst sorgfältig mit dem Material um? Was sind so die Überlegungen, die du dir dann jeweils machst, wenn du dir überlegen musst, ich mache eine Wand zum Boden?
Ja, erstens überlege ich, braucht es das wirklich? Muss ich wirklich so ein großes Loch machen? Und dann überlege ich aber schon, was mache ich denn mit dem, was ich da rausschneide? Und da liegt jetzt zum Beispiel so eine Affenburg aus diesen Betonteilen, die wir noch nicht in Gebrauch genommen haben. Das ist einerseits ein Lager, andererseits, wir wissen noch nicht genau, wo wir diese Betonteile wieder einsetzen. Also stellen wir sie mal so auf, dass man sie als Sitzplatz brauchen kann. Und es braucht sehr viel Überlegung, das ist richtig. Vor allem auch andere Überlegungen. Wir überlegen nicht lange, wo kriegen wir etwas her, sondern wir schauen mal, was haben wir denn schon und wie können wir das weiterverwenden. Wir schneiden zum Beispiel kilometerweise Rohre aus den ehemaligen Fabrikationsgebäuden und diese werden wir zu einem Zaun verarbeiten, ein Zaun, der diese Grenze zwischen Nestle und uns markiert und der sich durch das ganze Areal zieht, vom Eingang bis zum Ausgang an der Mauerstraße.
Klimaneutral bauen, klimaneutral Gebäude transformieren. Barbara Buser, ist das möglich, dieser Gedanke der Klimaneutralität?
Also wenn man Neutralität so versteht, dass man natürlich ein bisschen etwas an Energie verbraucht, aber das kompensiert wieder durch Solarpanels oder andere energiegewinnende Aktionen, dann geht es wahrscheinlich auf. Aber man muss sich noch sehr viel überlegen und man muss auch noch weitere Materialien erfinden und brauchen, zum Beispiel Hanfzement oder andere Isolationen. Das kann Schafwolle sein, kostet im Moment halt viel mehr als Steinwolle, braucht auch keine Energie, wird normalerweise in der Schweiz verbrannt, weil es zu teuer ist, diese Wolle zu karden und zu imprägnieren. Ist teurer als mit viel Energie Flumrock herzustellen.
Klimaneutralität beim Bauen, das heißt, ich bleibe in der Bilanz CO2 neutral. Jetzt versuchst du das hier auf dem Frank-Areal mit all diesen Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben. Wäre das auch auf eine Stadt wie Basel übertragbar?
Aber sicher, das wird wir werden es übertragen müssen. Weil die Energie geht uns aus und die Rohstoffe gehen uns aus. Die Welt ist endlich Und wenn wir nicht anfangen, diese Sachen in einen Kreislauf zu bringen, dann stehen wir bald vor dem Nichts.
Und was würde das jetzt bedeuten, eine ganze Stadt sich so zu denken, wie du dir jetzt gerade das Frankareal denkst?
Ja, da müssen wir umlernen, wir müssen umdenken und es braucht eben auch finanzielle Anreize, weil das, was wir machen, kostet im Moment einfach noch ein bisschen mehr, weil es nicht Mainstream ist. Ich bin überzeugt, dass man nicht teurer wird, wenn es mal einfach in den Köpfen vorhanden ist, wenn alle Gewerke, es sind ja mindestens 20 verschiedene Gewerke, die an einem Bau mitwirken, und jeder Handwerker, jede Fabrik muss für sich auch klimaneutral werden, muss sich überlegen, wie komme ich an einen Kreislauf von meinen Sachen, kann ich die wieder zurücknehmen, wieder umbauen oder vor Ort reparieren. Wir haben zum Beispiel uns entschieden, die 70-jährigen Fenster zu behalten, die Holzfenster aus der Bauzeit, und sie zu ertüchtigen. Und das heißt, wir nehmen eine Glasscheibe raus und ersetzen diese durch ein Vakuumglas, ein doppeltes mit einem 0,1 mm Spalt dazwischen. Und dadurch erfüllen wir alle Isolationsvorschriften. Und wir produzieren eine Glasscheibe Abfall und auch die werden wir als irgendetwas im Haus drinnen weiterverwenden.
Das heißt, die Veränderung, wenn ich dir zuhöre, die beginnt eigentlich im Kopf und setzt sich nachher fort auch in Verfahren, also die dann irgendwann mal auch standardisiert sein sollten, damit das, was wir heute haben, eben Materialverschwendung, Wiedereinsatz von neuen Materialien, damit das aufhört.
Absolut. Also ich sage ja immer, man sollte jetzt mal 10 Jahre Pause machen. Und all die alten Projekte, die man vor 10 Jahren angefangen hat, angedacht hat und entwickelt hat, die sind einfach noch auf dem falschen Weg. Diese ganzen Ersatzneubauten, das sollte sowieso verboten sein. Und dann hätte man Zeit, man muss sich diese Zeit nehmen, umzudenken, umzulernen. Ich gebe auch viele Vorlesungen und Vorträge und da spüre ich, dass die junge Generation interessiert ist, aber niemand nimmt sich diese Zeit, weil die Projekte laufen und die sind wie eine Dampfwalze. Wenn da mal das Geld gesprochen ist, die Bewilligung da ist, dann wird einfach gebaut und zwar nach Plänen, die schon 10 Jahre alt sind oder nach Ideen. Ja, die Pläne macht man schon vorzu, aber die Ideen und das ganze Vorgehensweise, die ist meistens 10, 20 Jahre alt. Und es ist wichtig, am Anfang kann man am meisten Energie sparen, wenn man sich eben vornimmt, wir arbeiten mit dem, was da ist. Und das ist einerseits einfacher, andererseits aber auch schwieriger, weil die Bedürfnisse der Bauherrschaften, der Besitzer ändern sich ja. Und wie kann man jetzt die bestehenden Bauten anpassen an die neuen Bedürfnisse? Also Anpassung muss möglich sein. Aber nicht zum Preis des ganzen Hauses. Und das Neue ist ja überhaupt nicht besser als das Alte. Es braucht vielleicht ein bisschen weniger Betriebsenergie, aber die ganze Energie, die in den Bau reingeht, die holt man nicht zurück über den Minderverbrauch, auch über 60 Jahre nicht.
Sich Zeit nehmen, sagst du? Warum ist sich Zeit nehmen so wichtig?
Weil wir alles neu erfinden müssen. Jede Handreichung muss man neu erfinden, alle Prozesse, den Umgang eben mit Materialien. Wir müssen neue Baumaterialien und Produkte erfinden, sei es Lehmbau, sei es, wie ich schon gesagt habe, Hanf, Zement und so weiter. Das muss ja alles erst erfunden werden, geprüft werden, Pilotprojekte gemacht werden und dafür braucht es meiner Meinung nach wirklich Zeit und die sollten sich alle gemeinsam nehmen, damit man gemeinsam vorwärts kommt.
Wir sprechen von der Zeit. Wenn wir von der Zeit sprechen, sprechen wir hier in Basel auch von Basel 2037. Basel sollte bis 2037 klimaneutral werden. Da spielt der Bau eine nicht unwesentliche Rolle mit Emissionen, die hier im Kanton entstehen durch das Bauen an sich, durch die Gebäude an sich, aber auch durch importierte Emissionen, beispielsweise über den Transport von Materialien oder auch über Beton, das außerhalb von Basel-Stadt produziert wird. Jetzt, du beobachtest all diese Entwicklungen sehr genau, Barbara. Kommen wir bis 2037 dahin?
Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich glaube es nicht. Aber es war wichtig, ein Ziel zu haben. Ich war ja bei den Initianten für 2030. Die Regierung hat dann gesagt 2040. Also alles andere ist unrealistisch. Und die IWB hat gesagt, 37 ist unser Fernwärmenetz bereit. Und deshalb kam man dann auf dieses 37. Und ich denke, wir sind nicht gut unterwegs. Wir haben noch nicht so viel geschafft, wie wir linear erreichen müssten. Und eine exponentielle Kurve, daran glaube ich erst recht nicht. Also es ist, wir sind einfach zu spät dran. Und wir wussten das. Seit 50 Jahren wissen wir, dass mit dem Bericht vom Club of Rome, dass wir da auf eine Katastrophe zusteuern. Und diese ganzen Berechnungen sind ja nur Annahmen. Also wenn wir sagen, ja, 1,5 Grad, wer will das schon berechnen? Es geht um Annahmen, es geht um Ideen, die man ja auch mal rechnerisch dann halt festhält. Aber wir sehen ja die Auswirkungen. Und die kommen auch nicht linear. Die kommen jetzt langsam, aber das wird exponentiell zunehmen. Und davor wird mir schon ein bisschen Angst.
Es ist gut, ein Ziel zu haben, aber wir kommen möglicherweise nicht dahin, sagst du. Was sind die Bedingungen dafür, dass wir eben nicht dahin kommen? Ist es die Politik oder ist es der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverband, der auch seine Normen nicht anpasst? Sind es die Bauherrschaften, die einfach weiterbauen wollen? Ist es das Geld, das hier antreibt, das immer wieder neu gebaut werden muss?
Eigentlich alles, was du jetzt genannt hast. Ich muss dem ESIA ein gutes Zeugnis ausstellen. Die haben nämlich gesagt, sie sind daran, ihre Normen zu ändern, aber das dauert 10 Jahre. Deshalb kam ich dann auch auf diese 10 Jahre Pause, damit man diese Normen auch anpassen kann. Und vielleicht wird es ja dann schneller gehen, wenn man weniger baut zwischendurch. So. Und ich finde es eben auch wichtig, was sonst noch passiert. Also man bräuchte endlich eine Flugbenzinbesteuerung. Man bräuchte eine CO2-Abgabe. Es braucht Geld als Schmiermittel, damit dieser Wandel schneller vor sich gehen kann. Ich meine, die 10 Jahre Baustopp, das muss ja auch finanziert sein. Das kann man ja nicht einfach aufhören zu arbeiten, sondern im Gegenteil, man muss ja jetzt mehr nachdenken und mehr erproben. Und ganz wichtig ist dann für mich eben auch das Geld. Also wenn das Pensionskassengeld, das Versicherungsgeld sucht Anlagemöglichkeiten. Und je größer diese Geldberge sind, desto unmöglicher wird es, das zu investieren. Und ich glaube, diese Geldmengen sind ein großer Treiber für diese Neubauten. Man verspricht dann dem Bauherrn, dass es mehr Rendite gibt und der sitzt ja auf dem Geld. Und der muss was tun damit, weil die Wirtschaft muss ja immer wachsen. Und dieses Wachstum, da liegt der Kern verborgen. Weil unsere Ressourcen wachsen nicht. Das Land wird nicht mehr. Deshalb wird es teuer, wenn es eben unter diesem Anlagedruck steht. Und ich glaube, aber das zu ändern, da träume ich nicht mal davon. Also da sehe ich nicht, wie man das im Moment machen könnte. Es gibt keine Alternativen zu unserem System. Da müsste man eben auch ansetzen.
Wenn ich das jetzt auf den Punkt bringe und überspitzt formuliere, solange es ein System gibt, das auf der Kapitalrendite aufbaut und der Immobiliensektor ein wesentlicher Treiber ist dieser Kapitalrendite, siehst du schwarz.
Da sehe ich rabenschwarz, richtig. Und wir können hier im Frankareal das nur so machen, weil die Besitzer nicht auf einer Maximalrendite beharren. Und im Gundeldinger Feld war es möglich, weil wir als Baurechtnehmer uns vorgenommen haben, keinen Profit zu machen und keinen Profit abzuziehen. Und dann schafft man sich einen Spielraum. Diese Marge, die wir nicht auf die Miete schlagen müssen, mit der Marge können wir arbeiten und können wir andere Sachen möglich machen.
Das heißt, es ginge darum, möglichst viele Areale, möglichst viele Grundstücke auch dem Markt zu entziehen?
Ja, da gibt es ja zum Beispiel die Stiftung Edith Marion. Die haben das gemacht mit dem Unternehmen Mitte als erstes, dann mit verschiedenen Wohnhäusern, schlussendlich die Markthalle haben wir zusammen gemacht. Und durch dieses dem Markt entziehen, dem meistbietenden Entziehen, kann man dann eben Freiraum schaffen.
Wir bleiben in dieser Marktwirtschaft voraussichtlich noch ein paar Jahre. Was wären jetzt aus deiner Perspektive die politischen Ziele, die diese Regierung hier in der Stadt formulieren müsste, um zumindest innerhalb der gegebenen Bedingungen für den Bausektor so etwas wie Netto Null in Aussicht zu stellen?
Ja, es gibt ja den Klimaaktionsplan, der enthält eigentlich ganz vieles, aber auch der braucht eine unheimlich lange Anlaufzeit. Wir haben ein Projekt, das wir gerne ausführen möchten, hier auf dem Frankareal. Wir kriegen das Geld nicht oder noch nicht. Es finden es alle toll, aber wir kriegen kein Geld dafür und wir können das nicht stemmen aus den Mieten, die wir noch nicht haben und die wir ja auch nicht künstlich erhöhen wollen. Also wir brauchen da Hilfe, um ein Vermittlungszentrum aufzubauen für eben nachhaltige Bauwirtschaft, eine Art Baumusterzentrale nur für nachhaltige Materialien. Das wäre so ein Beitrag zu dieser Neugestaltung der Bauwirtschaft. Aber wir brauchen Geld dafür. Wir können es nicht einfach aus dem eigenen Tasche zahlen. Und bis jetzt haben wir noch kein Geld zugesprochen bekommen. Es ist im Tun, aber es geht unendlich lange. Wir wären startbereit.
Also eine Art Schaulager für die nachhaltige Bauwirtschaft.
Genau, also wo man diese ganzen Lösungen, die es schon gibt, mal prominent darstellt und zeigt, was es bringt. Zum Beispiel einen kleinen Wärmetauscher im Abfluss der Duschen. Heißt Julia, gibt es seit 10 Jahren. Kommt nicht in Fahrt und würde wirklich die Hälfte der Energie vom Duschwasser sparen. Also es gibt Lösungen. Oder was wir hier ausprobieren wollen, sind Trenntoiletten, wo man das Dicke und das Dünne separat abführt und behandelt und nicht einfach in die Kläranlage schickt, wo es dann mühsam wieder rausgefiltert werden muss, sondern an der Quelle die Energie behalten und eben die Kreisläufe zu schließen, weil Urin ist ein bester Dünger.
Ganz herzlichen Dank, Barbara Buse.
Danke auch.
Ja, spannend. Ich fand besonders interessant, wie eigentlich Miete mit Bauprozessen zusammenhängt. Also das, wenn Entscheidungen getroffen werden in der Bauphase, dann werden die getroffen von Menschen, die oder auch Institutionen, die Kapital geben für den Bau und von Bauunternehmen. Und die entscheiden dann Sachen, die führen dann aber zu sehr hohen Mieten. Und Mieterinnen haben in der Phase eigentlich wenig zu sagen, haben aber vielleicht das Interesse an einem weniger hohen Ausbaustandard und dafür ein bisschen weniger Miete zu zahlen. Und spannend fand ich auch, dass Barbara Buse gesagt hat, eine Lösung für dieses Problem könnte zum Beispiel sein, dass man Boden oder Gebäude dem Markt entzieht. Dass also dieser Einfluss vom Kapital weniger groß wird.
Ich habe die ganze Zeit, als ich mit Barbara Buse gesprochen habe und jetzt auch wieder beim Wiederhören des Gesprächs an eine Mulde mit Baumaterial gedacht. Und ich meine, wer schon mal da reingeschaut hat und sich angesehen hat, was da alles weggeschmissen wird. Da liegen also noch brauchbare Fenster, da liegen ganze Türen, da liegen Türrahmen, ganze Küchen und so weiter und so fort. Und da sehen wir eigentlich, dass das, was wir abmontieren oder wegmontieren, eigentlich immer wieder verwendet werden könnte. Und diese Idee einer Stadt als Mine, also dass wir all das, was wir jeweils abbauen, auch wiederverwenden könnten, dass wir hier in eine Kreislaufwirtschaft hineinkommen, das hat mich schon sehr beflügelt, auch als ich hier zugehört habe.
Genau, und der Kanton Basel-Stadt, das muss man auch sagen, der ist nicht untätig geblieben. Es wurden 11 Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Bausektors beschlossen. Da geht es um Sachen wie die Einführung vom Grenzwert für Scope 3, Treibhausemissionen, also eben das CO2, das außerhalb vom Kanton anfällt, zum Beispiel wenn man Zement herstellt fürs Bauen, aber auch um Sachen wie eine Ressourcenplanung und einen Baustoffkreislauf im Kanton. Also eben Fenster, die wo abmontiert werden, können irgendwo anders wieder eingebaut werden. Und wenn ich das lese, dann kriege ich eigentlich den Eindruck, hier wird doch überdurchschnittlich viel getan.
Ja, und das muss ja auch so sein, weil der Kanton muss ja bis 2037 dafür sorgen, das steht in der Verfassung, dass wir auf Kantonsgebiet auf netto null CO2-Emissionen kommen. Also zum Beispiel Maßnahme B3 und die heißt Weiterbauen im Bestand.
Genau, hier geht es darum, dass, Zitat, allfällig bestehende Hemmnisse zum Weiterbauen im Bestand, Klammer auf Hochbau, Klammer zu, im Kanton Basel-Stadt, werden in einer Studie systematisch analysiert und Wege zu deren Eliminierung aufgezeigt. Hemmnisse werden bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen, Normen und angestrebten Standards vermutet. Ende Zitat. Es geht also auch darum, gesetzliche Rahmenbedingungen und Normen zu analysieren und zu merken, wo stehen denn diese Baunormen eigentlich einem Weiterbau von bestehenden Bauten im Weg. Also wenn es darum geht, wie dick darf eine Wand sein, wie gut muss ein Fenster irgendwas isolieren. Diese Normen sind gemacht für Neubauten und denken nicht mit, dass man bestehende Gebäude renoviert.
Also man kann sagen, wenn man die Maßnahmen liest, es tut sich etwas, wir bewegen uns da, aber dann doch auch immer wieder ein bisschen auf dieser Studienebene, Untersuchungsebene, also so zwischen konkret und nicht konkret. Aber wir können sagen, es tut sich etwas. Ihr findet die Links dazu, zu diesen Maßnahmen in den Shownotes und die Webseite Basel 2037 ist wirklich besuchenswert. Ja, hallo Samuel.
Hallo Samuel.
Hallo Lilla, hallo Christoph.
Samuel, was haben wir denn da gehört?
Wir hören da ein paar Töne von einem Streifzug durch den Gemeinschaftsgarten Landhof. Das ist in Kleinbasel. Mitte Dezember war ich dort, nicht weit vom Messeareal entfernt, eigentlich praktisch inmitten der Stadt. Das ist ein Ort, an dem mit Ideen für ein nachhaltigeres Ernährungssystem in Basel experimentiert wird.
Bevor du da warst, hast du dir aber noch genauer angeschaut, was denn der Kanton Basel-Stadt macht. Vor allem hast du dir die Strategie Nachhaltige Ernährung Basel-Stadt 2030 genauer angeschaut. Worum geht's denn da?
Grundsätzlich sind in der Strategie 5 Ziele und 14 Maßnahmen für die Jahre 2024 bis 2026 aufgelistet. Mit diesen Zielen und Maßnahmen will der Kanton den ökologischen Fußabdruck, den wir über unsere Ernährung in der Stadt täglich produzieren, verringern. Das Basler Ernährungssystem soll also quasi vom Feld bis zum Teller nachhaltiger werden.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, Samuel, dann ist das jetzt ein Auftrag der Regierung mit Blick auch auf das Netto-Null-Ziel 2037 oder spielen da noch andere gesetzliche Grundlagen mit hinein?
Grundsätzlich orientiert sich die Strategie an den nationalen Zielen für ein nachhaltiges Ernährungssystem. Es gibt aber durchaus einen indirekten Bezug zum Klimaziel 2037. Dieses ist auch gesetzlich mehrfach untermauert, im Klimaziel 2037 verankert. Und im Frühling 2024 wurde die Strategie im Grossen Rat von Basel auch verabschiedet.
Wie hoch ist denn überhaupt dieser ökologische Fußabdruck von unserer Ernährung?
Die Ernährung ist heute für rund ein Viertel des ökologischen Fußabdrucks der Schweizer Haushalte verantwortlich. Sie verursacht also etwa gleich viel Umweltbelastung wie das Wohnen und mehr als der Privatverkehr. Das sind etwa 14%. Mit dem, was wir essen und sehr wichtig auch eben mit dem, was wir wegwerfen, also den ganzen Lebensmitteln, die wir wegwerfen, stoßen wir durchschnittlich etwa 1,9 Tonnen CO2 pro Person und Jahr aus. Und das ist der Stand aus dem Jahr 2020.
Interessant, dass in der gleichen Strategie auch die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung erwähnt ist, also dass hier eben auch die Gesundheit der Bevölkerung gefördert werden soll. Wo liegt da der Zusammenhang?
Ein wichtiger Aspekt, ja, denn heute sind etwa 42% der Schweizer Bevölkerung übergewichtig und dieser Anteil steigt stetig weiter an. Und das liegt eben bis zu einem sehr großen Anteil auch an der Ernährung. Das hat nicht nur gesundheitliche Folgen, sondern es erzeugt auch sehr viel Leid. Und es verursacht etwa 80% der Gesundheitskosten. Es gibt also klare Co-Benefits von Klimaschutz und Gesundheit.
Und wer genau steckt denn jetzt hinter dieser Strategie?
Ausgearbeitet hat sie das Präsidialdepartement des Kantons. Federführend war unter anderem Nadine Grüninger, Projektleiterin der Strategie Nachhaltige Ernährung Basel-Stadt.
In der Strategie Nachhaltige Ernährung haben wir fünf Ziele. Einerseits geht es darum, das Angebot an nachhaltiger Verpflegung im Kanton zu steigern, also die Verpflegung nachhaltiger zu gestalten im Einflussbereich des Kantons natürlich. Es geht darum, die regionale Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln zu fördern, auch der Zugang zu regionalen Produkten im Kanton zu fördern. Es geht darum, die Lebensmittelverschwendung, sogenannte Food Waste, zu reduzieren um die Hälfte. Es geht darum, die Akteure im Ernährungssystem zu vernetzen und die Bevölkerung zu informieren und zu sensibilisieren für eine nachhaltige und gesunde Ernährung.
Einer der größten Hebel zur Reduktion von CO2 und der Umweltbelastung ist Food Waste. Der zweite große Hebel ist der Fleischkonsum in der Stadt.
Genau. Mhm.
Wie nutzt Basel-Stadt diese Hebel, um eben die Umweltbelastung und CO2-Emissionen zu reduzieren?
Genau, also die Reduktion eben von Food Waste, die mit 22% den größten Teil an der Umweltbelastung ausmacht, gehen wir mit der Strategie, also das Thema wird schon länger bearbeitet, nicht erst seitdem es die Strategie gibt, aber wir haben damit nochmal das ein bisschen forciert, geht es darum, die Haushalte dazu zu sensibilisieren, weil der größte Teil im Food Waste passiert in den Privathaushalten zu 38%. Und das ist insofern besonders problematisch, weil dort Essen weggeworfen wird, das schon sehr viel Energie und Ressourcen beinhaltet. Also es wurde produziert, verarbeitet, verpackt, transportiert, zubereitet. Daher ist es dort besonders viel Energie schon drin, die man dann wieder verschwendet. Und haben schon bereits verschiedene Sensibilisierungsaktivitäten auch stattgefunden. Es gab zum Beispiel eine Ausstellung, Aus Liebe zum Essen heißt die, die hat letztes Jahr im K-Haus, der Kaserne, stattgefunden. Es gab verschiedene Standaktionen dazu, zum Beispiel an einer Gesundheitsmesse, an der Health Expo, da gab es einen Stand zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, also wie geht man mit dieser Datierung um, was kann man noch länger essen, wann muss man etwas entsorgen, um das besser zu verstehen. Es gibt schon länger auch ein Kursangebot für die Schulen, vom Amt für Umwelt und Energie. Pro Jahr werden etwa rund 40 solcher Kurse durchgeführt, wo Schulklassen sich mit diesem Thema Food Waste auseinandersetzen.
Der zweite große Hebel, den ich vorhin angesprochen hatte, ist der Fleischkonsum eben. Also die Produktion von Fleisch braucht enorm viel Energie, enorm viel Wasser auch. Welche Strategien gibt es hier innerhalb der Stadt, um diesen Hebel zu nutzen, auch für die CO2-Reduktion über die Ernährung?
Also dazu gibt es jetzt keine eigene Strategie, weil ja die Nachhaltigkeit auch sagt, Fleischkonsum soll nicht verboten sein. Wenn man Fleisch konsumiert, wäre es natürlich gut, wenn das ein nachhaltig produziertes Fleisch ist, aus biologischer Landwirtschaft, lokal produziert. Aber es geht nicht um Verbote oder Vorschriften, wer wie viel was zu essen hat. Gleichwohl versucht man dort, wo der Kanton auch handelt, auch eine gewisse Vorbildrolle einzunehmen. Denn natürlich für die Klimabilanz ist die Reduktion des Fleischkonsums natürlich relevant, absolut, selbstverständlich. Und da würde ich jetzt gern zum Beispiel als Beispiel den ESC anführen. Also der Kanton kann ja zum Beispiel über so einen Großanlass auch eine Vorbildrolle Funktion einnehmen. Gerade so diese Verpflegung an Großanlässen, die bieten einen großen Hebel, mengenmäßig, aber auch, wenn es darum geht, auch zu informieren, die Bevölkerung zu sensibilisieren für das Thema. Man hatte dort die Vorgabe, dass man gesagt hat, im Einflussbereich der Host City, die Verpflegung, die dort angeboten wird, soll zumindest 75% vegetarisch oder vegan sein. Und das wurde tatsächlich erreicht. Das Angebot war wirklich großmehrheitlich vegetarisch. Vegan wurde auch nachgefragt.
Aber das sind alles Empfehlungen. Also da gibt es noch keine klaren Regeln, an welche sich Organisatorinnen von solchen Aperos und Events halten müssen.
Genau, das ist auf freiwilliger Basis, auf Basis von Empfehlungen. Dass es daraus dereinst auch einmal vielleicht Vorschriften geben wird, ist offen. Das kann durchaus sein. Im Moment arbeiten wir hier mit Empfehlungen. Und die Sensibilität für das Thema ist durchaus auch in der Kantonsverwaltung auch da, und wir können da, glaube ich, auch gut auf der freiwilligen Basis jetzt ansetzen.
Ein Instrument ist auch die Regulierung, also zum Beispiel über Verordnungen. Ja. Wurde dieses Instrument bereits genutzt?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe dann auch nochmal richtig nachgeguckt und recherchiert, wie viele die Ernährung direkt betreffende Verordnungen und Gesetze gibt es eigentlich. Und das sind eigentlich sehr wenige, wo es wirklich ganz konkret um die Ernährung geht. Jetzt gerade relativ neu angepasst wurde die Verordnung betreffend Messen und Märkte in der Stadt Basel. Das betrifft den Stadtmarkt, der auf dem Marktplatz stattfindet. Da hat man die Verordnung dahingehend angepasst, dass man gesagt hat, bei der Vergabe von Standplätzen werden Stände mit nachhaltiger Eigenproduktion aus dem trinationalen Raum bevorzugt.
Und welche Kompetenzen hat jetzt Ihre Stelle auch zum innerhalb der Verwaltung Veränderungen durchzusetzen, ja, also auch eben regulatorisch dann durchzusetzen? Ja?
Also die Kompetenz, Vorschriften zu erlassen für andere Verwaltungsstellen, die haben wir nicht. Es wäre auch jetzt aus unserer Sicht nicht wirklich zielführend. Es geht darum, das gemeinsam weiterzuentwickeln, zu erarbeiten. Wir bringen unsere fachliche Expertise. Wir haben natürlich die Strategie als Rahmen. Der Regierungsrat hat diese Strategie verabschiedet. Er sagt damit, er möchte die nachhaltige Ernährung fördern. Es geht hier wirklich darum, in Dialog, in auch Diskussionen, auch Auseinandersetzungen mit diesem Thema, diese Strategie gemeinsam umzusetzen. Das kann niemand alleine, das geht nur gemeinsam, und es geht auch nur in Zusammenarbeit auch mit externen Stakeholdern, weil der Kanton ist ja auch nur ein Player in diesem Ernährungssystem und nicht unbedingt der größte.
Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie die Stadt die regionale Produktion von Lebensmitteln aktiv fördert auch?
Wir haben da beispielsweise verschiedene Projektmaßnahmen in der Strategie. Einerseits das Projekt zur regionalen Entwicklung, sogenannte PRE, Projekt Genuss aus Stadt und Land. Das ist ein gemeinsames Projekt von Basel Stadt und Basel Land. Basel Stadt finanziert etwa ein Drittel, Basel Land zwei Drittel, wo es darum geht, regionale Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln in der Region zu fördern. Das ist ein Verein, der auch die Regionalmarke, die gibt es auch, aus Stadt und Land vermarktet. Der Verein aus Genuss aus Stadt und Land. Und sind jetzt etwa 30 Mitglieder Betriebe in diesem Projekt. Kleinere Betriebe in der Region, die Käsereien, Wein produzieren, Brot backen, Gemüse anbauen, die in diesem Projekt drin sind und finanziell unterstützt werden. Das läuft noch bis 2028.
Inwiefern gibt es auch eine Unterstützung in der Möglichkeit, die Produkte dann auch hier in der Stadt zu verkaufen? Weil oft ist ja ein Problem auch eben, wie machen sich solche kleinen Produzentinnen auch sichtbar dann für Konsumentinnen, ja. Gibt es in diesem Bereich auch Unterstützung, also dass die Stadtbevölkerung auch mehr in Kontakt kommt mit diesen regionalen und oft, denke ich, auch biologisch produzierten Produkten?
Genau, also dafür ist der Verein aus Stadt und Land zuständig, der diese Produkte vermarktet im Rahmen des PRE, versucht genau an die Konsumentin zu bringen, was aber auch allgemein die Sichtbarkeit regionaler Produkte angeht, möchte ich gerne auf eine weitere Maßnahme noch hinweisen. Das ist der Verein Genussstadt Basel, der eine Leistungsvereinbarung hat mit dem Kanton. Das ist eine ganz breit abgestützte Allianz, wo Basel-Tourismus dabei sind, das Stadtkonzept, der Wirteverband unter anderem, die sich dafür einsetzen, die Wertschätzung des regionalen Genusshandwerks zu stärken, das sichtbarer zu machen, damit eben auch die Wertschätzung von lokalen Produzentinnen und Produzenten zu stärken und Öffentlichkeitsarbeit betreibt, Anlässe organisiert, um diese regionalen Produkte und das Handwerk auch, das dahinter steht, sichtbar zu machen, um auch wieder letztendlich die Nachfrage nach regionalen Produkten zu stärken.
Eine solche Transformation hin eben zu einem nachhaltigen Ernährungssystem braucht gerade am Anfang, denke ich, doch auch einiges an Investitionen. Ja. Also es braucht Geld dafür, ja, um auch eben ein System umzugestalten, um die Menschen zu sensibilisieren auch für nachhaltige Ernährung. Welche Mittel stehen da zur Verfügung auch eben für diese Transformation des Ernährungssystems hier in Basel?
Sie sprechen die Finanzierung der Strategie an, die Umsetzung. Diese erfolgt mehrheitlich über die Budgets der Departemente, über die ordentlichen Budgets. Es gibt kein eigentliches Strategiebudget. Man arbeitet mit bestehenden Mitteln. Wenn zusätzliche Gelder benötigt werden für die Umsetzung, dann müssen die beantragt werden, sei es beim Regierungsrat oder sogar beim Großen Rat. Also da besteht immer die Möglichkeit, zusätzliche Gelder für ganz konkrete Vorhaben zu bekommen. Aber wir haben in dem Sinne kein Globalbudget für die Strategie, sondern man arbeitet mit den bestehenden Mitteln und schaut, wo braucht es zusätzliche Mittel, die dann auch beantragt werden.
Jetzt hat es ja hier in Basel eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Gruppen, von freiwilligen Organisationen, die sich für ein nachhaltiges Ernährungssystem einsetzen, schon lange. Wie arbeitet der Kanton mit solchen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen?
Genau, die sind sehr wichtig, sehr relevant für die Umsetzung einer nachhaltigen Ernährung. Wir haben eine große Gruppe von Stakeholdern im Ernährungssystem, die einerseits mit uns die Strategie, also uns darin unterstützt haben, diese Strategie zu erarbeiten. Wir haben dazu Stakeholder-Workshops durchgeführt, um diese Stoßrichtung, die Inhalte mit ihnen zu spiegeln. Und das wird auch bei einem zweiten Maßnahmenpaket auch wieder so der Fall sein. Wir sind auch regelmäßig in Austausch. Was vielleicht jetzt hier auch noch erwähnenswert ist, wir haben es ja ganz am Anfang schon davon gehabt, Klima, Ernährung gehört zu Scope 3. Da steht ja auch noch am Horizont, dass es eine Scope 3-Strategie geben soll. Und dazu wird im Moment entwickelt der Kanton gemeinsam mit Stakeholdern ein sogenanntes Seeding-Programm. In diesem Seeding-Programm geht es darum, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, Projekte, Ideen, Innovationen in dieses Programm eingeben können, das dann finanziell unterstützt wird, um Lösungen zu finden aus der Zivilgesellschaft, wie können diese Emissionen gesenkt werden. Und das macht die Fachstelle Klima bei uns federführend und wir sind natürlich eng mit Ihnen am Thema Ernährung dran, weil Ernährung gehört, ist eines dieser Schwerpunkte im Seeding-Programm neben Konsum und Mobilität. Und da geht es wirklich darum, eben die Stakeholder einzubeziehen, jetzt einerseits in der Entwicklung dieses Programms, wie soll das idealerweise aussehen, dass es funktioniert, und auch dann nachher, wenn das Programm dann läuft, in der Unterstützung von guten, innovativen Ideen, Projekten, Vorhaben.
Samuel, in deinem Gespräch mit Nadine Grüninger hast du die vielen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten angesprochen. Was läuft denn in diesem Bereich hier in Basel?
eine ganze Menge. Um sich einen Überblick zu verschaffen, lohnt sich ein Blick auf die Webseite von Urban Agriculture Basel. Das ist ein Netzwerk von Initiativen und Projekten, die sich für eine nachhaltige Ernährung in Basel und Umgebung einsetzen, die sich auch für eine biologische Produktion und einen ganzheitlichen Lebensmittelkreislauf einsetzen. Aktuell findet man dort auf der Webseite etwa 60 Projekte, darunter solche, die sich für lokales Saatgut und die Erhaltung von dessen Vielfalt einsetzen. Es gibt aber auch Projekte für eine regionale Vertragslandwirtschaft, Permakulturprojekte findet man dort oder auch einfach Initiativen für einen interkulturellen Austausch zu Ernährungsfragen.
Ja, und du hast Tatjana Nebel getroffen. Tatjana ist Mitglied der Geschäftsstelle von Urban Agriculture Basel und sie ist im Vorstand des Ernährungsforum Basel und auch im Beratungsteam von Natur in Basel. Und ihr habt euch im Gemeinschaftsgarten Landhof im oberen Kleinbasel getroffen. Warum gerade im Landhof?
Der Gemeinschaftsgarten Landhof war das erste größere Projekt von Urban Agriculture Basel. Das war früher ursprünglich mal ein Parkplatz dort, inmitten von Wohnhäusern, hinter der Messe Basel. Ist eine Almentfläche, das heißt, sie gehört eigentlich allen Stadtbewohnerinnen. Und der Landhof war eben auch Tatjanas Einstieg bei Urban Agriculture Basel. Ich habe Tatjana gefragt, was sie selbst antreibt bei ihrem Engagement für Urban Agriculture Basel.
Wie können wir die Essbarkeit so in die Stadt bringen, dass sie wie eine Art Initialzündung wirken kann? Also für mich ist das die Hauptfrage bei meiner Arbeit bei UAB. Wie schaffen wir es, die Freude bei den Menschen zu entfachen über ihr eigenes Essen, über ihre eigene Tomate auf dem Balkon? Den Geschmack zu entdecken, den es bedeutet, wenn die Frucht oder das Gemüse wirklich bis zum Ende im Boden mit oder am Baum bleiben konnte und wirklich voll reif zu dir auf den Teller wandert, weil das schmeckt halt einfach wirklich anders.
Also glauben denn die Menschen hinter dem Urban Agriculture Basel und dem Landhof, dass sich die Stadt über solche Gärten auch dann ernähren kann?
Genau das habe ich mich auch gefragt und habe darüber auch mit Tatjana gesprochen.
Naja, also eine hundertprozentige Selbstversorgung ist grundsätzlich sehr schwierig, weil ja, das sehr eine große Diversität an Kulturen bedeuten würde. Im Urban Agriculture Baselnetz gibt es das Projekt Weltacker auf dem Nugla. Da wird zum Beispiel dargestellt, dass jede Frau und jeder Mann bräuchte eigentlich so 2000 Quadratmeter, um sich ernähren zu können. Und es wird aufgezeigt, dass was so ein Durchschnittsmensch braucht an Kakaobäumen, an Getreideflächen, an Spezialkulturen. Und da sieht man, wie divers das auch ist und dass wir das gar nicht alleine hier anbauen könnten. Also eine Selbstversorgung auch im Gemeinschaftsgarten Landhof ist nichts weiter als eine Utopie meiner Ansicht nach. Was es aber ist, es ist definitiv ein Pionierort, ein Ort, der Menschen zusammenbringt, der auch weiter träumen lässt in einer Stadt, die doch immer mehr mit ähnlich aussehenden Bauten verdichtet wird. Sind solche Erholungsorte und Gemeinschaftsorte für mich von zentraler Bedeutung, weil sie einfach eine andere Perspektive auch ermöglichen und wirklich kleinräumig, so groß ist der Garten jetzt auch nicht, wirklich auch die Chance bieten, Mini-Waldrandgärten zu erleben. Also der Baum mit dem Gemüse unter der Baumkrone, das funktioniert teilweise. Die Sträucher sind da, es sind ganz viele Tiere da. Und es ist einfach schön zu sehen, dass auch im Winter jetzt zum Beispiel einer der Rosmarine blüht. Es hat noch Blüten am Johanniskraut dran und der Mangold steht noch, den kann man über den Winter beernten. Der Boretsch blüht noch, die Blätter kann man ernten. Es ist immer noch was da, was uns auch durch den Winter eine Ergänzung auf den Salat gibt. Und ich denke, das wissen ganz viele Menschen nicht mehr.
Tatjana hat auch erzählt, dass die Freiwilligkeit mit ein Grund dafür ist, dass es immer wieder schwierig ist, die Projekte auf stabile Beine zu stellen. Dass also die Freiwilligen sehr viel Zeit investieren, bis zu dem Punkt jedoch, an dem sie einfach nicht mehr können.
Spannend, dass du das fragst. Wir haben gerade seit 24 einen großen Prozess auch durchgemacht. Der hat schon in der Corona-Zeit angefangen. Und jetzt sind wir dazu gekommen, wirklich zu sagen, hey, Ehrenamtlichkeit, wir können nicht mehr. Wir brauchen andere Strukturen. Wir müssen irgendwo auch schauen, dass eben das Geld reinkommt. Und haben uns jetzt dafür entschieden, wirklich projektbasiert zu arbeiten. Einfach, weil wir das halt müssen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch, dass wenn jetzt ein Projekt angegangen wird, wo verschiedene Stakeholder involviert sind, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, der Landhof, das ist ein Parkplatz damals, 2010, hier gibt es verschiedene Immobilienbesitzende um den Landhof herum. Die haben alle auch ein Interesse, dass der Hinterhof möglichst angenehm wird für ihre Mietenden, weil sie profitieren, wenn die Fluktuation niedrig bleibt. Und dadurch haben sie direkte Nutzen. Ihre Immobilie hat auch einen höheren Wert, wenn es sauber ist und angenehm und gut riecht und die Blüten im Sommer Schönheit bringen. Und so hätten sie dann auch zum Beispiel einen Beitrag auf ein gemeinsames Projektkonto zu entrichten. Es gäbe Wertschätzung und ein bisschen mehr Ausgewogenheit für alle.
Ja, Samuel, Basel ist ja nicht die einzige Stadt, die jetzt ihr Ernährungssystem nachhaltiger und klimagerechter machen muss. Du hast gesagt, dafür gibt es ja eben auch eine nationale Strategie, die dann für alle Städte gilt vom Bund. Gibt es denn Städte, die da schon vorangehen und von denen man vielleicht auch ein bisschen was abgucken kann?
Darüber habe ich mit Bettina Scharre gesprochen. Sie ist Senior Researcher an der Universität Bern. Sie forscht zu nachhaltiger Ernährung und biologischer Landwirtschaft und hat das Weißbuch Städtische Ernährungspolitik mitverfasst. Dieses Buch ist dieses Jahr erschienen und darin sind jede Menge Strategien und Good-Practice-Beispiele aus 9 Schweizer Städten zusammengestellt. Darunter ist auch Basel. Ich habe Bettina Scher gefragt, welche Learnings sie aus dieser Auseinandersetzung mit den verschiedenen Strategien der Städte gezogen hat.
Learnings ist sicher, dass man diesen Hebel der Gemeinschaftsverpflegung, soweit man nützt, das ist sicher ein ganz großer Hebel, den man hat und den sollte man auch nutzen, damit man Food Waste reduzieren kann, damit man auch den Fleischkonsum reduzieren kann und nachhaltige Landwirtschaft, also sei das jetzt biologisch oder EPSWs oder standortgerecht, unterstützt. Das ist so und das braucht aber auch ein bisschen, also es braucht finanzielle Mittel, würde ich sagen. Dann denke ich, die Städte, die landwirtschaftliches Land haben, können hier darauf wirken, dass eine Umstellung auf Biolandwirtschaft stattfindet. Und ganz wichtig ist auch dieser Link zwischen Stadt und Land, dass sich Städte auch bemühen, dass Produkte sowohl vom Stadtgebiet als auch in der Region, wenn es möglich ist, eingekauft werden. Ich finde da auch noch wichtig, dass man das Ernährungshandwerk etwas mehr im Fokus hat, weil wenn alle Bäckereien und Molkereien und Käsereien und Metzgereien verschwinden, dann hat man eben nur noch den Großhandel zum Einkaufen. Das fliegt immer ein bisschen unter dem Radar. Man spricht viel von der Landwirtschaft und von den Endkonsumierenden und das dazwischen schaut man nicht an. Und das ist schon auch ein Problem, dass man hier wie alternativ wieder Wertschöpfungsketten, die es mal gab, die aber verschwunden sind, weil wir halt eine Konzentration haben im Lebensmittelsektor. Das ist einfach so, dass man viel Markt macht bei großen Player hat und dass man halt das auch unterstützen muss und wieder aufbauen. Und ein großer Knackpunkt ist die Logistik, weil vielleicht gewisse Gastronomiebetriebe oder auch Gemeinschaftsverpflegung bereit wären, nachhaltigere Produkte aus der Region oder wie auch immer zu beschaffen. Aber die müssen dann in den entsprechenden Mengen vorhanden sein. Und das ist wirklich auch noch was es zu lösen gilt. Dann haben wir eine Limitierung sicher über die Finanzen. Wie viel darf ein Menü kosten? Das ist immer diese Kostenfrage. Die ist natürlich relevant. Der politische Wille mag da sein, mehr Bio einzukaufen, aber das Budget reicht nicht. Und wo Städte auch viel machen können, ist halt mit ihrem Land, das sie haben, diese Flächen zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist auch wichtig für das Bewusstsein der Bevölkerung, wenn sie sich selber engagieren können. Und es kann auch nur ein Miternteprojekt oder was auch immer sein. Nicht jeder hat Zeit, wirklich selber Gartenbau zu betreiben. Aber das ist sicher auch was sehr helfen kann, den Bezug zur Ernährung wieder stärker herzustellen. Ich finde auch dieses Konzept von Ernährungshäusern, wo man alles verbindet, also sowohl, was man jetzt einkaufen kann oder wie man kocht oder Bildung. Wenn das noch idealerweise mit einem Bauernhof verbunden ist, ist natürlich toll. Hat aber nicht jede Stadt und Gemeinde diese Möglichkeit.
Mich hat zudem auch interessiert, wie realistisch Bettina Scharrer es einschätzt, dass sich Städte in Zukunft selbst versorgen können. Wie wichtig also Projekte wie zum Beispiel der Landhof für die lokale Ernährungsversorgung in der Stadt tatsächlich sind.
Die Schweiz ist so klein. Für andere Länder ist jetzt das nicht mal ein halbes Bundesland in Deutschland. Und wenn man sagt, es muss alles aus der Umgebung von Bern oder aus der Umgebung von Basel kommen, es ist toll, wenn man das auch mit einbezieht, weil ich finde, den Stadt-Land-Bezug muss man stärken. Aber das ist aus meiner Sicht nicht das einzige Kriterium. Und der Weg selber, also der Weg, das hat den wenigsten Impact, also aufs Klima jetzt zum Beispiel. Das meinen viele Leute immer, der Weg sei so zentral, aber die Art und Weise, wie produziert wird oder eben Food Waste oder wie oft man Fleisch isst, ist viel zentraler als der Transportweg. Aber ich denke jetzt mal, diese Relokalisierung von Ernährungssystemen in ihrem kulturellen sozioökonomischen Kontext ist schon wichtig, dass man so ein bisschen einen Bezug hat, wie die Franzosen eben das Terroir nennen, dass man eben auch das Ernährungshandwerk in der Umgebung schätzt, da hat jeder etwas anderes, die Freiburger haben ihren Geierzer und andere Dinge, dass man wieder einen Bezug bekommt zu Lebensmitteln, das ist sehr wichtig und da spielt natürlich die Umgebung auch eine Rolle und insofern würde ich das nicht abwerten und sagen, das ist egal, woher es kommt.
Ist ja toll, wenn die Städte die lokalen Produzentinnen, Imkerinnen, Landwirtinnen, KonfitürenmacherInnen und BäckerInnen unterstützen. Ist aber nicht die zentrale Frage eigentlich die, wie diese Produkte schließlich an die KonsumentInnen in der Stadt gelangen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und darüber habe ich mit Bettina Scharrer ebenfalls gesprochen und sie hat diesbezüglich ein paar Ideen.
Man kann natürlich sagen, die Leute, also wenn man sich überlegt, wie viele Menschen heute einkaufen, meistens nach der Arbeit, vor der Arbeit, irgendwo am Bahnhof. Wo ich eine Möglichkeit sehen würde, ist weiter auf städtischem Gebiet, dass man Raum zur Verfügung stellt, wo jetzt, das muss jetzt nicht eine super kleine Initiative sein, sondern einfach ein Gemüsebauer, der 30 Kilometer anreist und dort wirklich zum Beispiel gerade vom Bahnhof seine Produkte verkaufen kann, ohne den Standplatz zu zahlen, zum Beispiel. Das sind so Sachen, oder im Bahnhof selber. Da wird eingekauft. Darum hat es in jedem Schweizer Bahnhof ganz viel Mikros und Coops, aber keine anderen Läden. Also, dass ich schon, sie können das nicht beeinflussen, was Mikro und Coop anbietet oder wie die sich aufgestellt haben, aber man kann Räume zur Verfügung stellen. Oder man kann Räume zur Verfügung stellen, wo verarbeitet wird, also wo man die Verarbeitung fördert, weil das halt auch ein teuer ist, oder Gemeinschaftsverarbeitung. Es gibt solche Projekte, wo man so Gemeinschaftsküchen, wo man Lebensmittel so fresh and cut, solche Sachen. Also da können Städte schon noch was machen.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Treibhaus erscheint auch nächsten Monat wieder, wie immer am letzten Freitag im Monat.
Nächstes Mal sind wir dabei mit einem Live-Gespräch, das wir am 26. Januar im Turmzimmer im K-Haus in der Kaserne Basel aufnehmen. Eine Live-Episode, zu der wir euch alle, liebe HörerInnen, herzlich einladen und genauso eure FreundInnen. Um 19 Uhr geht es los.
Genau, wir sprechen über die Zukunft und wir fragen, wie sieht unser Leben denn im Jahr 2070 aus, hier in dieser Stadt? In welcher Welt werden wir dann leben und ja, reichen denn unsere Renten bis dahin aus oder müssen wir das alles einsetzen, um Klimaschäden zu reparieren? Der Zusammenhang, den fand ich lange auch nicht so klar, ist aber größer, als man denkt.
Ja, und ich glaube, das gibt ein interessantes und vielleicht auch ein bisschen beunruhigendes Gespräch am 26. Januar, das ist ein Montag, 19 Uhr im Kauhaus in Basel.
Bis dann und danke Samuel Schläfli.
Danke euch.
Tschüss Samuel.
Tschüss Christoph.
Und euch allen guten Klimaschutz.
Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass wir nur weitermachen können, wenn ihr uns unterstützt. Geht also auf unsere Webseite www.treibhauspodcast.ch und klickt dann auf den Button Unterstützen.
Es geht mit eurer Banking-App ganz einfach und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über alles, was wir so tun und planen, abonniert unseren Newsletter, ebenfalls auf unserer Webseite.
Tausend Dank. Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Samuel Schläfli, Esther Petsche, mit Oliver Christe, Lena Schubert, Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Lilla Gurtner.
Und mit Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf www.podcastlab.ch, auf Frida und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, schreibt uns auf mail@treibhauspodcast.ch.